Fangen wir gleich mit der spannendsten Frage an. Was geht uns eigentlich Israel an? Die Sache ist dann verhältnismäßig einfach, wenn wir an ein himmlisches Israel glauben. Und die Sache wird dann besonders schwierig, wenn wir es so formulieren, uns geht auch der real existierende Staat Israel an, um mal diese Formulierung aus der deutschen Geschichte zu verwenden. Und da wird es spannend. Geht uns der real existierende Staat Israel heute etwas an? Sie merken schon, ich lasse kein Fettnäpfchen aus, aber ich stelle sie mir lieber gleich selber hin, dann weiß ich, wo sie stehen, bevor sie nachher mit Fragen dazu kommen. Wir fangen mal an, indem wir mal gucken, was die Bibel dazu sagt. Und zwar würde ich Sie bitten, dass Sie einfach hier dieses Heftchen aufschlagen. Und dass wir uns einfach mal angucken, was Petrus dazu gesagt hat. Ganz vorne, Seite 3, die zweite Predigt, die Petrus hält, nachdem er am Tempel den Lahmen geheilt hat und eine sehr christliche Antwort gegeben hat: Gelb habe ich nicht, ich kann dir nicht helfen, aber steh auf im Namen des Herrn. Ich wünsche, dass wir auch wieder diese Vollmacht bekommen in den Gemeinden, dass wir nicht abhängig sind von der Kollekte, sondern vom Namen des Herrn und sagen können, steh auf im Namen des Herrn. Jedenfalls Petrus tut das, es hat horrende Wirkung, es kommen viele Leute und fragen, was sollen wir denn nun tun? Und er sagt, so tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn. Wir würden heute vielleicht so in unseren Kreisen sagen, damit eine Erweckung kommt vom Angesicht des Herrn. Und der Herr, den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende, den muss freilich der Himmel aufnehmen, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Spannende Frage, wann kommt Jesus wieder? Beantwortet Petrus hier. Petrus sagt, den Messias, den Jesus, muss der Himmel zurückhalten bis zur Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten geredet hat. Also die spannende Frage, kommt Jesus morgen früh wieder? Können wir nach meiner Meinung ziemlich klar beantworten mit Nein. Denn Jesus hat beispielsweise gesagt, geht hin und macht zu Jüngern alle ethnischen Gruppen, alle Völker. Alle Ethnos steht da im Griechischen. Das ist noch nicht geschehen. Aber wenn Jesus selber eine Bedingung stellt, die erfüllt sein muss, bevor er wiederkommt, wird er wohl erst wiederkommen, bis wenn alle ethnischen Gruppen von Jesus gehört haben. Also mit anderen Worten, Mission ist ein ganz großes Thema. Dann ist in der Offenbarung immer wieder von der Braut die Rede. Eine Braut ohne Runzeln und Flecken. Wenn ich so den Leib Christi jedenfalls in Hamburg angucke, hier in Karlsruhe ist das sicher anders, aber vielleicht doch auch nicht so anders. Jesus kommt ja irgendwie nicht als Bigamist wieder, so zu vielen und zu so verschiedenen. Und also ich weiß nicht, wie er das lösen will, aber ich glaube nicht, dass die Braut Christi, zu der Jesus zurückkommt, heute schon so liebenswert und ohne Runzeln und Flecken ist, dass das so eine richtige Freude ist, damit eine Hochzeitsnacht zu haben. Also ich vermute mal, auch so wie wir Christen sind, wird Jesus noch morgen früh wohl doch noch nicht wiederkommen. Und der dritte Teil, von dem immer wieder die Rede ist, ist das Thema Israel. Und das ist heute natürlich das Thema, mit dem ich hier zu Ihnen gekommen bin, das Thema Israel. Und immer wieder wird gesagt, dass er sein Volk zurückbringt. Also diesen ersten Teil mal zusammengefasst, bis Jesus wiederkommt, sind mindestens, wahrscheinlich noch ein paar mehr, aber mindestens drei Bedingungen nötig. Mission, Bau des Leibes Christi und kümmern um das Thema Israel, Rückführung, geistliche Rückführung, körperliche Rückführung, politische Rückführung Israels. Und da geht es um den real existierenden Staat Israel mit einer jüdischen Identität. Wir kommen auf diese Formulierung später noch ein paar Mal wieder. Und darum muss uns das Thema Israel neben diesen anderen Themen interessieren. Jedenfalls muss es uns dann oder sollte es uns dann interessieren, wenn wir hoffen, dass Jesus bald wiederkommt. Ich meine, es gibt genug Christen, die haben eher Angst davor, wenn Jesus wiederkommt. Aber ich nehme mal an, dass Sie heute hier sind, weil Sie auch die Erwartung haben, Jesus kommt und Jesus kommt hoffentlich nicht in der allzu fernen Zukunft wieder. Und darum ist es wichtig, dass wir uns darum kümmern, was wir tun sollen. Also jeder, der sich um Gemeindebau kümmert, absolut richtig. Jeder, der sich um Kindergottesdienst kümmert, jeder, der sich kümmert um Mission, absolut richtig. Aber ein Thema neben den anderen ist eben auch Jesus, ist auch Israel. Und ich vergleiche das gerne mit einem Tisch. Wir haben drei Bedingungen gehabt. In einer Gruppe von Christen sollten diese drei Dienste, Gemeindebau, Mission und Israel, etwa gleichwertig sein. Dann steht der Tisch auf drei gleich langen Beinen. Dann kann man auf dem Tisch irgendwas machen. Ein Tisch, wo ein Bein völlig schief ist oder krumm oder gar nicht existiert, ist kein Tisch. Und insofern ermutige ich Sie einfach, das Thema Israel in dieser ausgewogenen Art in die Gemeinden hineinzubringen. Ich weiß, dass Israel-Freunde in Gemeinden es häufig in einer sehr nicht ausgewogenen Art in der Vergangenheit gemacht haben und dass 60, 70, 80% aller deutschen Pastoren beim Thema Israel die Hände hochheben wie ein Pferd vorm Wassergraben. Sagen, nein, das ist alles viel zu kompliziert, da liegen viel zu viele Tretminen und dies und jenes und das Thema vermeiden wie nur irgendetwas. Das ist die Realität in Deutschland. Und das müssen wir leider zur Kenntnis nehmen, aber ich hoffe, durch solche Vorträge wie heute, wo es praktisch wird, wird es ein bisschen leichter, diesen Sprung über den Wassergraben auch zu tun. Israel ist ein schwieriges Thema und ich kann Sie beruhigen, wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, Gott hat es auch. Denn es ist ein halsstarriges Volk. Nebenbei gesagt, das sind wir Deutschen auch, nur ein bisschen anders. Es ist wirklich nicht einfach, mit jüdischen Menschen umzugehen. Trotzdem, sie sind Gottes auserwähltes Volk. Und die Frage ist natürlich, und damit fange ich mal gleich vorne an, warum ist dann in dieser Gegend so ein großes Problem? Warum können die Juden mit den Arabern nicht Frieden machen? Wie gehen wir um mit den Palästinensern in der Gegend? Die haben doch auch ein Lebensrecht. Ich lasse diese Fragen mal gleich zu Anfang ganz klar und deutlich rauskommen. In Württemberg ist es vielleicht ein bisschen schwierig, den Nahostkonflikt zu verstehen. In Hamburg oder Niedersachsen ist das einfacher. Ich sage Ihnen auch warum. Wenn hier in Württemberg ein Bauer früher ein Stück Land hatte und hatte zwei Söhne, was hat er gemacht? Er hat das Land geteilt und hat den einen Sohn zu Mercedes zum Arbeiten geschickt und den anderen zu MBW oder irgendwie sowas, weil beide von dem Land nicht mehr leben konnten. Also es ist das Land geteilt worden. Insofern sind die Baden-Württemberger der UNO sehr nahe, die auch meint, Teilung dieses Landes wäre eine Lösung. In Norddeutschland, in Niedersachsen und so sieht das ein bisschen anders aus. Wenn ein Bauer zwei Söhne hat, kriegt der eine Sohn das Land und der andere wird Lehrer, Pastor, Apotheker, Tierhändler oder wandert nach Amerika aus. Ganz einfach. Er verschwindet vom Hof, kriegt auch nicht das halbe Erbe, sondern kriegt bestenfalls eine Ausbildung und wenn es 3, 4, 5 Söhne, Auswanderung. Wo kommen die ganzen Amerikaner denn her? Naja, nicht alle aus Hamburg und Niedersachsen, aber trotzdem. Aber ich meine, dieses Prinzip ist, glaube ich, sehr wichtig zu verstehen, denn das Prinzip des Nahostkonfliktes ist genau das. Abraham hat dieses Land verheißen gekriegt. Da sind sich nun zum Glück mal alle einig. Das würde selbst Abidi Mejad noch zustimmen, zumal Abraham ja im Irak geboren ist. Also das ist erstmal klar, Abraham hat das Land gekriegt. Okay. Aber nun gab es natürlich ein Problem. Abraham hatte zwei Söhne, Ishmael und Isaak. Ishmael war der Erstgeborene. Isaak war der Zweitgeborene. Also völlig logische niedersächsisch-palästinensische Meinung. Der Erstgeborene kriegt den Hof, der Zweitgeborene wandert bitte aus. Das ist genau die Lösung, die heute der Islam ganz generell sieht. Das Land gehört den Nachkommen Ishmaels und das sind die Araber, ohne jeden Zweifel. Und die Juden sollen verschwinden, die Nachkommen Isaaks. Aber nun haben wir ja noch ein Problem, was in unserer Gesellschaft heute auch schon schwierig ist. Der eine ist sozusagen der Eheliche und der andere ist der Uneheliche. Der Sohn der Verheißung, also der Erstgeborene, ist sozusagen in unserem Vokabular der uneheliche Sohn. Ist denn nun der Erstgeborene Uneheliche erbberechtigt auf den Hof? Naja, also bei Königen, wenn Sie in der Geschichte aufgepasst haben, hat es darüber ganze europäische Kriege gegeben. Vor nicht so langer Zeit, ein paar hundert Jahre. Die Juden sagen natürlich selbstverständlich, wir sind Isaak, Nachfolger, wir sind die Kinder der Verheißung, wir haben das Land. Die Araber sagen, also nun hör mal auf, der Erstgeborene ist Ishmael und du, Isaak, bist sowieso der ewige Betrüger. Du hast den Esau, den Erstgeborenen, betrogen um den Segen. Bei Manasse und Ephraim hat das später auch schon nicht geklappt. Da hat der liebe Jakob die Hände über Kreuz gelegt und hat den Zweitgeborenen den Segen gegeben und nicht den Erstgeborenen. Ihr seid permanente Betrüger, ihr klaut permanent dem Erstgeborenen das Recht. So einfach ist der Nahostkonflikt. Alles andere darüber ist jetzt Geschichte, eine Schicht nach der anderen, Argument hier, da, da hat der eine dem was geklaut, der andere dem, dies oder jenes. Hier ein Panzer zu viel, da eine Mine zu viel, hier ein Luftangriff zu viel, da ein Terroranschlag zu viel. Alles andere sind wirklich eine Staubschicht nacheinander. Lassen Sie sich auf die Diskussion in der Richtung ein Tipp nicht ein. Sie verlieren die Diskussion, wenn Sie Israel auf dieser Schiene verteidigen wollen. Sie verlieren sie politisch. Sie werden sich keine Freunde damit. Meine Erfahrung ist, Nachdenklichkeit zum Thema Israel kriegt man nur, wenn man wirklich auf diesen Ursprung zurückgeht. Der Ursprung ist der Bruderkonflikt. Kriegt das Land der uneheliche Erstgeborene, Ishmael, oder der Sohn der Verheißung oder vielleicht in unserem Vokabular der eheliche Zweitgeborene Isaak. Und auch in der deutschen Gesellschaft würde heute, wäre ich nicht mehr so sicher, wie ein Prozess vor einem Gericht ausgehen würde, aus einer Lebensabschnittsgemeinschaft vorehelich und ehelich und Niedersachsen und Bauernhof. Ich bin mir nicht so sicher, wie ein Bundesgerichtshof hier in Karlsruhe heute entscheiden würde, ob der eheliche Zweitgeborene ein größeres Anrecht auf ein Erbe hätte wie ein unehelicher Erstgeborene. Sie merken, die Geschichte ist nicht 6.000 oder 3.000 Jahre her, sondern in Deutschland sind die Verhältnisse gar nicht so anders. Wir sind also in einem geistlichen Kampf im Nahen Osten. Der politische Teil ist wichtig, sollten und müssen wir uns mit beschäftigen, aber die Ursache ist dieser geistliche Kampf. Und der hat zunächst noch nicht mal was zu tun mit Islam oder Nicht-Islam. Dass nun der Ishmael über Ishmael, Esau, Mohammed die Kette läuft und nicht über Abraham, Isaak, Jakob und Jesus, das macht die Sache noch komplizierter. Aber der Urkonflikt ist älter als die Frage des Islam. Und ich habe vor nicht allzu langer Zeit, vor 4 Wochen in der Führungsakademie der Bundeswehr die Gelegenheit gehabt, mit hohen Offizieren aus 16 Nationen zu reden. Unter anderem mit einem irakischen Kapitän zur See, also Oberstleutnant Oberst, das sind so die mit 3 Silberdinger hier oben. Das nächste ist dann Gold, dass sie General oder Admiral werden, also sehr hoch, der genau am Mittagstisch dies sagte. Sagte, Sie Juden, also zeigte nicht auf mich, sondern auf den anwesenden Sprecher aus Jerusalem, Sie haben Recht, in diesem Land zu leben, aber Sie haben nicht das Recht auf einen Staat. Der Staat ist ein arabischer Staat. So, das ist die Realität. Ich kann Ihnen da keine fertige Antwort geben und ich habe schon gar kein Rezept, wie man das ganze Ding lösen könnte in der Situation. Aber ich wollte Ihnen gerne die Grundausrichtung geben, wo die Antworten an der Stelle liegen. Jetzt hat Gott gesagt, dass er sein Volk Israel nach Hause bringt. Und Tatsache ist, dass in den letzten 60 Jahren, seit es Israel gibt, um die 5 Millionen jüdische Menschen nach Hause zurückgekehrt sind. Und sie wissen auch, dass 1948 bei dieser Rückwanderung der Staat Israel dann gegründet worden ist, aber es auch arabische Flüchtlinge gegeben hat. Ob die nun freiwillig gegangen sind und wie die Geschichte ist, lasse ich mal bewusst weg. Es gibt welche. Es gibt etwa 700.000 bis 800.000. Je nachdem, wen man fragt, sind das die Zahlen von 1948. Ja, aber Moment mal. Die UNO redet doch heute immer von 4,5 Millionen, die zurückwandern wollen. 1,2 Millionen leben allein im Gazastreifen. Flüchtlinge, wieso denn das? Bei den palästinensischen Flüchtlingen ist etwas völlig anders als bei allen anderen Flüchtlingen weltweit. Der Titel Flüchtling wird bei den Palästinensern vererbt. Beispiel. Jemand ist aus dem Sudetenland vertrieben worden, also aus Tschechoslowakei. Dann ist das selbstverständlich ein Flüchtling. Aber der in Karlsruhe oder in Bayern geborene Nachkomme und Enkel wäre selbstverständlich kein Flüchtling. Wir kämen nie auf die Idee, ein Nachkommen eines Sudetendeutschen 1955 in, weiß ich nicht, München geboren, als Flüchtling zu bezeichnen. Und nach der Definition des Hohen Kommissars für Flüchtlingswesen der UN ist er auch kein Flüchtling. Der Titel Flüchtling gilt grundsätzlich nur für die wirklich Vertriebenen, nicht für deren Nachkommen, mit Ausnahme bei den Palästinensern. Daher vermehren sich die palästinensischen Flüchtlinge heftigst, denn sie haben eine hohe Geburtenrate, etwa doppelt so hoch wie die jüdische, etwa 2,5-mal so hoch wie die deutsche. Demzufolge werden die Flüchtlinge immer mehr. Weltweit werden Flüchtlinge im Prinzip weniger. Schlicht und ergreifend, weil sie in Flüchtlingslagern sterben und weil die Kinder nicht mehr als Flüchtlinge gelten. Auch das ist anders. Die Frage ist, warum ist das da eigentlich so anders? Ist das ein politisches Druckmittel, um die Israelis unter Druck zu setzen? Um zu sagen, wenn bei euch eine Einwanderung ist, das ist ja schön und gut, dann haben wir eben viele Flüchtlinge und vermehren die Flüchtlinge noch und erdrücken euch demzufolge irgendwann über die unterschiedlichen Geburtenraten. Denn Tatsache ist, Israel hat eine niedrige Geburtenrate, Palästinenser haben eine hohe Geburtenrate und spätestens in 20 Jahren würde bei einem heute demokratisch gewählten Parlament die arabische Fraktion die größte Fraktion im israelischen Parlament sein. Das heißt, Israel kann und wird das Westjordanland oder Gaza niemals annektieren. Denn sie können nicht gleichzeitig annektieren und eine Demokratie bleiben. Das geht nicht, dann wird ihr Parlament irgendwann arabisch. Und das heutige oberste Staatsziel in Israel ist folgendes, und das ist wichtig nochmal zu verstehen. Es geht um das Existenzrecht des Staates Israel, okay, das ist das eine, aber es geht um das Existenzrecht eines Staates mit jüdischer Identität. Nochmal, es geht um das Existenzrecht eines Staates mit jüdischer Identität. Es geht nicht darum, in Israel einen irgendwie Israel genannten Staat Multikulti wie New York zu haben. X Nationen da drin. Und alle sind sie irgendwie da, aber es gibt keine Identität mehr. Sondern es geht um diese jüdische Identität des Staates Israel. Und das ist der zweite Knackpunkt in all dem. Die Palästinenser fordern eine Rückführung ihrer Flüchtlinge in das Kernland Israel und würden damit auf demokratischem Wege die Mehrheit in der Knesset haben und der Staat Israel würde auf demokratischem Wege als jüdischer Staat verschwinden. Und es wäre nicht allzu ferner Zeit nicht der Schabbat, der Feiertag der Woche, sondern der Freitag, wie in den arabischen Ländern. Und es würden sich verschiedene andere Dinge ändern. Also Sie sehen, es geht gar nicht primär um Land und ein bisschen Grenze links oder rechts oder rauf oder runter. Das kann man unendlich diskutieren. Das ist aber nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass Israel sagt, wir wollen einen Staat behalten, der demokratisch ist, wo jeder Bürger, der in diesem Staat ist, in dem Staatsgebiet ist, ein Wahlrecht hat und wo dieser Staat eine jüdische Identität hat. Die Frage ist auch bei uns nicht so weit weg. Wann werden wir denn bei 4,5 Millionen Türken im Land eine türkische Partei haben? Wann kommt die erste islamistische Partei? IDU, Islamistisch-Demokratische Union. Was wird Deutschland dann für ein Land sein? Werden wir noch christliches Abendland sein? Sie kennen die Diskussion in der europäischen Verfassung. Soll da irgendetwas von christlichen Werten rein? Haben wir noch eine christliche Identität? Wenn du das sagst, giltst du hier in Deutschland schon fast als Fundamentalist. Soll die Türkei in die EU? Ich bin da schwer gegen. Es soll, wenn schon, die Ukraine in die EU, denn die gehört da rein. Das ist ein Kernland des christlichen Abendlandes, wenn es auch orthodox ist. Okay. Aber in Kiew ist das Christentum in das östliche Europa gekommen, vor Moskau. Also wenn schon, gehört die Ukraine in die EU, aber nicht die Türkei. Sie merken, diese Fragen sind auch bei uns relevant. Und wenn Sie die bei uns stellen, wir wollen eine christliche Identität, haben Sie sofort die Diskussion am Hals, und was machst du mit deinem türkischen Mitarbeiter? Ich hatte einen türkischen Betriebsrat im Kraftwerk, war interessant. Er kam am ersten Tag an und sagte, ich weiß ja, dass Sie ein wiedergeborener Christ sind, Sie wissen, dass ich Islamist bin. Ich denke, wir machen das mal so, wir fragen nicht, wer Jesus ist, wir tun einfach das, was er gesagt hat. Was halten Sie denn davon? Wir haben uns gut vertragen. War ein sehr pragmatischer Ansatz. Aber man hätte das natürlich auf einer Grundsatzdiskussion führen können. Sie merken, wir haben die gleichen Fragestellungen. Und wenn Israel seine Fragestellung verliert, eine christliche Identität zu haben, wird es nicht sehr lange dauern, bis auch Europa die Frage hat, sind wir überhaupt noch ein christliches Abendland oder nicht? Oder sind wir nur noch Multikulti? Und ich bitte Sie, diese Fragen, die sich so auf dem Brennpunkt Israel fixieren, ein bisschen mal abgehoben von der Tagespolitik anzugucken, weil es existenzielle Fragen für uns geistlich und politisch sind. Ja, soweit einfach ein kleiner Grundsatzteil. Und jetzt zurück zu den praktischen Fragen. Gott hat gesagt, er wird sein Volk zurückbringen. Und ich bitte Sie, dass Sie einfach mal mit mir aufschlagen. Jeremia 16, das ist auf Seite 9 oben. Weil wir damit automatisch noch zu einem deutschen Aspekt kommen. Jeremia 16, Vers 14 bis 18. Denn siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Halt mal, stopp. Wer macht in der Gemeinde irgendwas mit Kinderarbeit? Na, hier nicht ganz so viel. Doch, immerhin. Davon wird doch von Mose und dem Auszug aus Ägypten erzählt, ne? Klar. Hier steht, darüber wird man nicht mehr reden. Diese Prophetie ist in unserer Gemeinde nicht erfüllt. In unserer Gemeinde wird über den Auszug aus Ägypten geredet. Es wird in ganz Israel immer über den Auszug aus Ägypten geredet, an Pessach. Diese Verheißung ist erfüllt an der Tankstelle in Israel. Kein Menschen interessiert an der Tankstelle in Israel, ob Mose ausgewandert ist aus Ägypten oder nicht. Was die interessiert, ist, dass der blöde Mechaniker wieder das Auto nicht richtig heil macht. Denn die Maschinisten, Automobilisten an den israelischen Tankstellen sind Neueinwanderer aus Russland. Und die können alle, André ist weg, ja. Ein Zivi von uns saß da hinten eben gerade noch, der kommt gleich auch wieder rein. Und das ist ein Auslandsdeutscher aus Novokuznetz. Die Russen meinen sowieso auch in Deutschland, sie können alles reparieren. Also das ist ein Thema und das ist in Israel genau nebenbei gesagt, sie können das auch meistens. Die sind toll. Also das ist jetzt nichts gegen russische Leute. Aber dieser zweite Teil der Verheißung, sondern so war der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land des Nordens herausgeführt hat und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hat. In Israel ist das ein Thema. Die Putzfrau im Krankenhaus mit den runden Ecken, das ist wahrscheinlich eine ehemals russische Ärztin. Und die alte deutsche Krankenschwester, die mal als Jäckeste eingewandert ist und für die das Saubermachen einer Ecke auch eckig ist, hat damit ein Problem. Die interessiert Mose und Ägypten überhaupt nicht. Die interessiert, dass diese russische Krankenschwestern, Neueinwanderer da nicht sauber macht. Also ganz praktisch gesagt, diese Verheißung ist in Israel heute teilweise erfüllt. Man redet über die Einwanderung aus dem Land des Nordens. Und ich werde euch in das Land zurückbringen, das ich euren Vätern gegeben habe, heißt es hier weiter. Und siehe, ich will zu vielen Fischern senden, die sollen sie jagen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, zu vielen Fischern senden, die sollen sie fangen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen, aus allen Bergen, von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Und danach werde ich die deutsche Wehrmacht senden, die Sondereinheiten, Einsatzgruppen, die werden sie jagen aus jedem Hügel, von jedem Berg und aus den Felsenklüften. Ich sage das mal bewusst so provozierend. Wir Deutschen sind für die im Osten lebenden Juden eine Jägernation gewesen. Jetzt sagen Sie bitte nicht, naja, dann war das ja alles gut, denn es ist ja biblisch verheißen, dass das passiert wird. Judas, der Jesus verraten hat, war auch biblisch verheißen und war auch nötig, aber er ist nicht im Segen gewesen. Also vielleicht sollten wir das so ein bisschen mit Judas vergleichen. Aber es ist trotzdem ein Hinweis, wie uns Juden sehen. Juden wissen, ich rede mal jetzt über die Juden in Osteuropa und in Russland, wissen um den Holocaust. Und der Schatten des Holocaust folgt uns. Ob wir das wollen, ob wir das gut finden, ob wir eine Theologie dafür haben oder nicht, ist völlig egal, der Schatten ist da. Und wenn wir Juden diese Bibelstellen als Deutsche vorlesen, wenn sie ehrlich sind, meistens sind sie zunächst mal höflich, wenn sie ehrlich sind, sagen sie, hör auf mit deinem Gott. Erzähl auch keine Geschichten von deinem Gott. Wo war denn dein Gott in Auschwitz? Wenn er in Auschwitz war und nichts getan hat, will ich mit ihm nichts zu tun haben. Und wenn er nichts tun wollte oder nicht mächtig genug war, dann ist er nicht allmächtig. Wieso soll er mir denn plötzlich helfen? Geh mir los mit deinem Gott aus Auschwitz. Wo war er denn in Auschwitz? Die größte Hürde zwischen Gott, also zwischen den Juden und Gott, ist das Thema Holocaust und Auschwitz. Und wenn wir keine Antwort haben, als Deutsche, die sich mit Juden beschäftigen, zu diesem Thema, dann sind wir besser ganz, ganz ruhig. Ich gebe Ihnen meine Antwort. Ich will Sie nicht so gespannt sitzen lassen, weil ich vermute, wenn ich hier rumfragen würde, weiß ich nicht, hätten wahrscheinlich einige keine Antwort. Meine Antwort ist inzwischen eine offensive Antwort. Ich schneide das Thema an. Ich gehe dem Thema nicht aus dem Wege. Schon beim Schachspiel ist es besser, den ersten Zug zu haben. Also ich gehe dem Thema nicht aus dem Wege, sondern ich frage den jüdischen Menschen, ja, was ist denn deine Lösung? Ja, wir müssen den Menschen besser erziehen, wir müssen mehr Bildung haben, sowas darf nie wieder passieren. Das ist fast immer die Antwort, die humanistische Erziehungsantwort. Und dann kann ich Ihnen sagen, wisst ihr was, Deutschland war zu der Zeit der 30er die besterzogene Nation in Europa. Bildung hat nichts verhindert. Die Leute hatten die humanistisches Abitur und sonst was und waren gleichzeitig Kommandanten in KZs. Bildung ist nicht die Lösung. Meine Antwort ist, seit Auschwitz hoffe ich nicht mehr auf den Menschen, sondern nur noch auf Gott. Ich gucke mich meistens sehr entgeistert an. Also die Antwort ist, nach Auschwitz habe ich keine Hoffnung mehr auf das Gute im Menschen, sondern meine Hoffnung liegt auf dem Guten in Gott. Und sie sind in einer Diskussion. Das lässt sie nicht in Ruhe. Du hast gesagt und sag mal. So, und damit sind wir da, wo wir hinwollen. Wir sind erstmal im Gespräch. Und dann der Vers, der für uns Deutsche so wichtig ist. Und ich werde Ihnen darüber nachher noch ein kleines Videodokument vorführen. Für jeden von Ihnen, für mich, steht in der Bibel mindestens ein Vers, der genau für unsere Situation ist. Kennen Sie Ihren Vers? Ich frage jetzt nicht. Ich gucke nur mal den einen oder anderen an. Vielleicht ist es der Konfirmationsvers gewesen. Oder der Einsegnungsvers als Diakonisse, je nachdem. Vielleicht auch ein ganz anderer. ein Vers, der genau wichtig ist. Und ich stand in Odessa 1993, als ich das erste Mal in dieser Arbeit war, innerhalb von 5 Tagen dem Leiter der Holocaust-Überlebenden gegenüber, wie alle ukrainischen älteren jüdischen Männer, 61 plus, sind nicht so lang wie wir Deutschen. Und was sage ich dem Mann denn nun? Was um alles in der Welt, sage ich, als damals ein bisschen über 40-Jähriger, einem 75-jährigen Holocaust-Überlebenden? Entschuldigung, hat mir leid getan. Ich meine, ich habe dem nicht auf den Fuß getreten, das ist doch keine Antwort. Ich kann doch nicht einfach so locker sagen, entschuldige mal eben. Und da hat Gott mich auf Jesaja 60, Vers 14 geführt. Sie finden das auch hier in diesem Heftchen. Jesaja 60, Vers 14 heißt es, und die Söhne der Unterdrücker werden kommen und sich vor dir niederbeugen. Die Söhne der Unterdrücker. Da ist nicht die Rede von Schuld, ob die Söhne Schuld haben oder düt oder vergiss es. Die Söhne der Unterdrücker werden kommen und sich niederbeugen. Mein Vater war Artillerieoffizier gewesen, Kampftruppe und so. Also ich gehörte als Sohn, wie ich das immer formuliert habe, ich bin der Sohn eines Offiziers der Armee der Unterdrücker. Die deutsche Wehrmacht war definitiv eine Unterdrückungsarmee, unabhängig jetzt mal von Wehrmachtsausstellung und allem Möglichen, aber eine Unterdrückungsarmee war die deutsche Armee definitiv. Also bin ich der Sohn eines Offiziers dieser Armee. Die Juden sind klein, man umarmt sich sowieso im Osten, Küsschen links, Küsschen rechts. Aber wenn wir uns wirklich verbeugen und nichts mehr sagen, ich meine, es ist Gottes Wort. Für sein Wort ist unser Herr selber verantwortlich. Und es wird nicht leer zurückkehren. Was sind meine Worte dagegen? Außerdem kommen die Übersetzer mit. Ist auch ganz wichtig, dass der Übersetzer das überhaupt alles in die Reihe kriegt. Und die Wirkung ist jedes Mal gewaltig. Die Mehrzahl der alten Männer fängt an zu weinen. Denn, jetzt mal psychologisch-seelsorgerisch betrachtet, da hat der kleine 10-Jährige 1942 das letzte Mal junge Deutsche gesehen. Und die haben irgendwas getan. Er hat ja überlebt. Und daraufhin hat er sich geschworen, ich weine nie. Betonplatte drauf. Nebenbei gesagt haben viele Deutsche das ähnlich, Soldaten traumatisiert und okay. Also nie drüber reden. Und plötzlich kommt das Wort Gottes in diese Situation. Und dieser alte 75-Jährige erinnert sich, wie er das letzte Mal einen Deutschen gesehen hat. André, hast du so eine Situation erlebt? Komm mal her. André ist als Zivildienstleister nämlich von uns in Sibirien gewesen. Christoph Klein hat deine Fotos zu sehen. In der Vorführung sind 4 oder 5 deiner Fotos. Also André ist so ein junger Deutscher. Er ist insofern eine Ausnahme, als er nicht in Deutschland geboren ist, sondern als Russlanddeutscher gekommen ist. Aber erzähl mal, wie du so eine Begegnung erlebt hast.
Ganz spontan. Er ist aus Offenburg gekommen. Also ich sehe ihn hier jetzt auch gerade das erste Mal wieder.
Ja. Also ich war ja bei Ebenezer fast ein Jahr. War auch in Sibirien tätig, an der Grenze zu China. Die Richtung da. Ja, und wir haben sehr viele Begegnungen gemacht mit Juden und so. Das ist schon, wenn man, sag ich mal, als Deutscher, wie Hinrich gesagt hat, hinkommt und mit denen spricht, ja, und also da passiert irgendwas. Das passiert echt irgendwas, was auch, sag ich mal, ich auch nicht erklären kann, was passiert. Also die Leute, die fangen an zu weinen. Also weil sie haben wahrscheinlich die Deutschen auf eine ganz andere Art und Weise früher erlebt, ja. Und Ja, genau. Genau. Also das war super Erfahrung, also die ich gemacht habe, also in meinem Leben, also. Und Gott sagt, also wer einer von meinen Brüdern praktisch von hilft praktisch, der wird ihn segnen, ja. Also, und diesen Segen, also, den wir praktisch weitergeben, der kommt auch 100-fach und 1000-fach wieder zurück. Und das erlebe ich jetzt, also, im Nachhinein, also, dass ich praktisch mehr und mehr, Segen praktisch zurückempfange.
Okay, super. Wir sitzen nachher noch zusammen. Toll. Also, André ist aus Offenburg gekommen. Wir sehen uns also auch nur sehr selten, weil ich aus Hamburg bin. Und jetzt passiert Folgendes. Sie stellen sich mal vor, statt zur, André ist ein Sonderfall, aber statt zur Bundeswehr zu gehen, gehen die Enkel als Dienst, sogenannter anderer Dienst im Ausland, das ist im Prinzip Zivildienst, gehen als Zivildienstleistende in die Ukraine, an die Orte, wo ihre Großelterngeneration die Jäger waren und kommen mit humanitärer Hilfe und verbeugen sich. Da passiert was. Da wird die ganze Frage, sind die denn schuldig und dit und dat, was wir da alles theologisch alles so diskutieren, das löst sich alles in Luft aus. Genau wie Sie es bei André gerade gemerkt haben. Das ist völlig klar, da geschieht Freisetzung, da geschieht Trost, da geschieht Heilung. Plötzlich, wenn bei den Deutschen sowas möglich ist, dass die sich so verändern über zwei Generationen, dann habe ich ja auch noch Hoffnung, dass dies und das und jenes sich verändert. Es kommt plötzlich Hoffnung. Die Leute, die Jungs, sind Hoffnungsträger. Und ich ermutige sie, und das ist eine wesentliche Botschaft, halten Sie sich beim Thema Israel nicht an die Theorie fest. Bitte, bitte nicht. Das Einzige, was sicher ist, dass Sie sich selbst mit Ihren besten Freunden zerstreiten, weil der das anders sieht oder die das anders sieht. Und mit der Familie schon allemal. Sicheres, wenn Sie sich mit Ihrer Schwester, Bruder zerstreiten wollen, fangen Sie mit dem Thema Israel an und das nur auf der Basis der Bibel. Das ist ein ziemlich sicheres Rezept. Lassen Sie das bleiben, es bringt nichts. Es sind diese praktischen Dinge. Nach so viel Reden, kleine Auflockerung, jetzt müssen wir das gleich nochmal hochfahren, nämlich eine Präsentation und die ersten Fotos drin sind übrigens André. Jetzt können wir eventuell auch Licht ausmachen, geht das? Ja. Sie haben einen intensiven Eindruck gekriegt in das, was eben Ezer, was diese Rückführung ausmacht. Und ein Schlüssel ist dieses Thema, dass wir uns als Deutsche bekennen. Für unsere englischen, für unsere ausländischen Teammitarbeiter ist das manchmal nicht einfach, weil die Deutschen schon wieder eine Sonderrolle haben. Aber es ist nun mal so. Und es ist auch gleichzeitig ein Schlüssel. Wenn Sie hier diesen Videomitschnitt gesehen haben, haben Sie gesehen, dass zumindest eine Frau sich doch sehr deutlich die Augen wischte. Es ist eigentlich jedes Mal wieder so, dass man merkt, dass genau das passiert, was die Bibel vorhersagt. Tröstet, tröstet mein Volk. Natürlich weint sie zunächst mal. Aber danach kommt ja im Regelfall eine Begegnung, man trifft sich hinterher noch. Und dieses Trösten ist möglich. Und insofern ist dieser Dienst weit, weit mehr als ein christliches Transportunternehmen, um da Juden von einem Ort zum anderen zu bringen. Es geht darum, ihnen Zeugnis zu sein. Und jetzt kommt das nächste potenzielle Fettnapf. Judenmission. Judenmission. Sollen wir ihnen von Jesus sagen? Haben wir als Deutsche nach der Geschichte überhaupt das Recht, ihnen irgendwas in dieser Richtung zu sagen? Einige von Ihnen, sehe ich auch an Nicken und an der einen oder anderen Kopfbewegung, kennen diese Diskussion. Und ich gebe Ihnen auch einen heißen Tipp, diskutieren Sie das nicht in der Gemeinde. Es ist ein sicheres Mittel, sich in die Haare zu kriegen. Für mich ist das, als jemand, der draußen war, eine absolut theoretische Diskussion, die nur die Leute aus meiner Sicht führen können, die selber keine konkrete Begegnung mit Juden haben. Denn die Bibel sagt, Paulus sagt, Römerbrief, wir sollen sie eifersüchtig machen. Eifersüchtig heißt, dass jemand fragt Und die Frage kommt so sicher wie nur was. André, was machst du denn hier im Winter in Sibirien? Sie haben die Autobilder gesehen. Das waren Andres Bilder gleich am Anfang. Da mit dem Wagen und so. Was um alles in der Welt machst du hier? Eine Freiwillige ist im letzten Jahr gesagt worden, was machst du denn in Sibirien? Bei euch ist doch Fußball-Weltmeisterschaft, ist doch viel interessanter. Also die Frage, machen wir Juden neugierig? Wieso bist du so anders? Unseren Zivis, unseren Freiwilligen sage ich das immer ganz einfach. Wenn sie dich fragen, erzähl ihnen, dass dein bester Freund ein Jude ist und erzähl ihnen, was du mit deinem besten Freund so erlebt hast. Sag ihnen nicht unbedingt, wie er heißt, das kannst du dir für die zweite Hälfte aufbewahren. Erzähl ihnen erstmal ein bisschen was über deinen besten Freund. Zur Erinnerung, Jesus war Jude, falls es der eine oder andere vergessen haben sollte. Also, das ist das eine. Und wenn sie dich nicht fragen, ja, dann guck in den Spiegel. Ich meine also nicht die Zeitung, ich meine den Spiegel an der Wand. Denn die Bibel sagt, wir machen sie eifersüchtig. Und wenn du sie nicht eifersüchtig machst, ist das nicht das Problem des Juden, sondern es ist dein Problem. Du machst sie nicht eifersüchtig. Also leben wir nicht so, dass sie neugierig werden. Und André hat es erlebt, lächelt auch entsprechend, ich habe es auch erlebt. Erstens, Juden sind sowieso neugierig. Und wenn wir so leben, kommt die Frage automatisch. Wieso machst du das? Und schon ist die Tür offen. Ich persönlich bin felsenfest der Meinung, wir sollten nicht Juden, denen wir begegnen, ein Traktat in die Hand drücken und ihnen eine Predigt über Jesus halten. Einfach so. Wer das unter Mission versteht, der wird von mir Opposition kriegen. Ich bin der Meinung, wir sollten dann, wenn wir sie neugierig gemacht haben und sie sagen, wenn sie Jesus in uns erkennen, dann sollten wir ehrlich Rede stehen. Dann sollten wir auch den Schwanz nicht einziehen. Wir sind Botschafter an Christi Stadt. Ich habe relativ häufig in letzter Zeit mit dem israelischen Botschafter zu tun gehabt. Ich habe noch nie erlebt, dass der gesagt hat, guten Tag, ich bin der israelische Botschafter. Nie. Das weiß man, dass das der Botschafter ist. Der kommt rein und jeder weiß, das ist der Botschafter und der benimmt sich auch so. Der stellt sich nicht groß vor. Das weiß man und jeder sieht das. Und wenn er es nicht sieht, dann merkt das an der Reaktion der anderen. Und wenn wir Botschafter an Christi Stadt sind, dann können wir ruhigen Gewissens darauf hoffen, dass das Gebet erhört ist, dass wir langsam Jesus ähnlicher werden und dass andere Leute deshalb neugierig werden. Und ehrlicherweise, wenn sie nicht neugierig werden an der Art, wie sie, wie du lebst, ist es vielleicht ja auch besser, wenn wir die Klappe halten. Denn Theorie haben die im Osten, in der DDR, ehemaligen übrigens auch, bis zum geht nicht mehr gehört. Der Zar hat ihnen das Himmelreich versprochen, die Sowjets haben ihnen versprochen und danach ist es ihnen in der Demokratie versprochen worden und die Hälfte der alten Leute lebt unter der Armutsgrenze. Reden, die nicht erfüllt worden sind, interessieren im Osten noch weniger als hier. Dagegen sind ja Talkshows bei Christiansen noch interessant. Also, das will keiner hören. Was überzeugt, ist gelebtes Leben. Ist hier auch nicht anders. Gilt für Juden also auch. So, und da wird's natürlich interessant. Sie kommen mit Packungen von humanitärer Hilfe per Schlitten in ein sibirisches Dorf, wie Sie gesehen haben. Da kommt die Frage. Da sind sie auch nicht in 5 Minuten wieder weg. André, wie lang war dein kürzester Besuch in einem sibirischen Haus? 3 Stunden, 4 Stunden? So um die Drehe, ne? Genau. Also Uhren, westliche Uhren sollte man ein Stück vergessen. Warum erzähle ich Ihnen das so ausführlich? Weil ich Ihnen einfach Mut machen möchte, den Glauben ganz konkret, ganz praktisch zu leben. Und es ist einfach spannend. Es ist enorm spannend, wenn Sie ein bisschen heute mal nach Israel reingucken, gibt es in Israel in der Größenordnung 10.000 jüdische Gemeinden, die erkannt haben, dass Jesus der Messias ist. Das Wort Messias ist hebräisch, das Wort Christ ist griechisch. Und da die Juden logischerweise Hebräisch reden, heißt es, wenn schon Yeshua, Meschiach Yeshua, also der Messias Jesus und nicht Christus. Das ist also erstmal rein sprachlich ganz, da ist nichts theologisch Tiefsinniges hinter. Wenn Sie heute also nach Israel gucken, haben Sie etwa 10.000 jüdische Menschen, die an Jesus als ihren persönlichen Retter glauben. Ich würde mal sagen, 60% davon sprechen Russisch. Und in jeder dieser Gemeinden, wenn Sie das Wort Ebenezer fallen lassen, springen ein paar Leute auf und fallen in den Hals. So schlecht kann unser Zeugnis also nicht gewesen sein, dass wir sie abgeschreckt haben. Und das ist ja schon mal eine ganze Menge, wenn wir keinen abhalten davon, an Jesus zu glauben. Also die Situation in Israel ist so, dass die Auswanderung groß war. Ich will Ihnen nochmal die Zahlen kurz wiederholen, weil Sie da drauf waren. Es sind aus der ehemaligen Sowjetunion seit 1989 1,5 Millionen Menschen ausgewandert, davon 1,1 nach Israel. Israel hat 6,5 Millionen Einwohner, also knapp 18% sind heute in Russland geboren oder direkte Nachkommen. Eine große Auswanderungswelle. Die anderen sind nach Deutschland gekommen. 200.000 russisch sprechende jüdische Menschen sind in Deutschland. 200.000. 105.000 sind in den jüdischen Gemeinden. Der Rest ist entweder säkular oder angeheiratete nicht-jüdische Familienangehörigen. Also 200.000 sind in Deutschland. Jüdische Menschen. Von denen Gott gesagt hat, sie sollen nach Israel. 300.000 sind in dieser Zeit etwa in die USA und nach Kanada gegangen, Australien und in diese Länder. Das Thema Auswanderung von jüdischen Menschen ist also auch in Deutschland ein Thema. Wie viele Einwohner hat Karlsruhe? Hätte ich vorher mal im Internet nachgucken sollen. 280.000. Das sind locker gerechnet 2% der Deutschen. Warte mal, 280.000. 8.800.000, 0,25% der deutschen Bevölkerung. Mit anderen Worten, hier sind irgendwas in der Größenordnung von 150 bis 200 russisch sprechenden Juden in der Stadt. Kennt irgendjemand von Ihnen einen davon? Oh, das ist super. Ja. André und seine Frau einladen. André spricht Russisch, André spricht Deutsch, seine Frau ist in Moskau, nee, Moskau nicht, irgendwo bei Moskau geboren, spricht auch ganz gut Deutsch inzwischen, ist in Offenbach, ist also Offenburg, ist also nicht so weit weg, jedenfalls aus norddeutscher Sicht nicht. Nein, das Thema ist natürlich, man kann mit ihnen nicht reden. Ich mache Ihnen aber trotzdem einen konkreten Vorschlag. Versuchen Sie mal, irgendjemanden zum Tee einzuladen nach Hause. Zu irgendeinem Feiertag. Ganz einfach. Erzählen Sie ihm bitte nichts irgendwie über Gemeinde. Vergiss das alles. Wo kommen Sie eigentlich her? Wie lange sind Sie schon in Deutschland? Sie werden feststellen, 80% dieser Leute sind noch nie von einem Deutschen eingeladen worden. Die leben isoliert. Natürlich wegen der Sprache. Das mit dem Übersetzer klärt sich schon. Es gibt in Karlsruhe vermutlich, schätze ich mal, 400 bis 500 Spätaussiedler wie André in Russland geboren, die fließend Russisch und Deutsch können. Übersetzer ist kein Thema. Man muss sich dann nur ein bisschen ausgucken, mal wo man in den Gemeinden sind, welche. Hier gibt es russische, baptistische Gemeinden. Sicher gibt es hier sowas in Karlsruhe. Denn wir haben eine ganz interessante Entwicklung. Es gibt weltweit Flüchtlingsbewegungen. Es gibt seit 1989 zwei Länder, wo das anders ist. Das ist Israel. Und das ist Deutschland. 2,9 Millionen Spätaussiedler aus dem Ostblock sind seit 1989 nach Deutschland gekommen. 2,9 Millionen, einer sitzt da. Auf jeden Auslandsdeutschen, Spätaussiedler, kommt auf jeweils 10 Auslandsdeutsche kommt ein Jude. Sollte Gott uns diese vielen, vielen russisch sprechenden Menschen mit einem Sinn hierher geschickt haben? Stichwort Versöhnung. Nicht theoretisieren, was Oettinger sagt oder nicht gesagt oder sich entschuldigt oder nicht entschuldigt hat, sondern sich wirklich um einen jüdischen Menschen mal zu kümmern. Und wie gesagt, es kommt alles von selber. Laden Sie ihn erstmal ein. Sie sind die erste deutsche mit denen ich mal erzählen kann. Wo sind Sie denn geboren? Nehmen Sie sich von da ab erstmal 3 Stunden Zeit. Das dauert immer etwas länger. Und ich muss Sie unbedingt mal wieder einladen. Und meine Freundin muss Sie auch kennenlernen. Und das nächste Mal sitzen Sie mehreren gegenüber. Machen Sie es einfach mal absichtslos. Bloß bitte nicht Ihnen erzählen, Sie sollten nach Israel gehen. Bitte, 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 bitte nicht. Das ist zwar biblisch richtig, ist aber natürlich nur ein schöner christlich-fundamentalistischer Antisemitismus. Wollen Sie Deutschland jetzt auf die Art Juden freikriegen, indem Sie uns biblisch alle nach Israel schicken? Also da steht eine ganze Badewanne voll Fettnapf. Also bitte das verlassen. Das wissen Sie im Regelfall sowieso selber. Sie werden innerhalb des 2. Gesprächs Ihnen vermutlich erläutern, warum Sie gerade nicht nach Israel gehen können. Und dass Sie eigentlich am liebsten nach Israel gehen würden, weil es in Deutschland so ungemütlich ist. Man lebt hier wie auf dem Bahnsteig. Die Deutschen sind immer so hektisch. Das ist hier so kalt. Also kalt vom Mitmenschlichen. Ich lebe hier ganz isoliert. Und meine Kinder und Enkel sind auch schon in Israel oder. Jüdische Menschen wissen, dass sie nach Israel gehören. Und alle anderen wissen ein Stück weit, dass sie irgendwo auf einem Bahnsteig leben, wie es eine Jüdin hier in Deutschland mal formulierte. Erst vor einem Jahr hat die gute Frau Knobloch vom Zentralrat der Juden gesagt, dass sie jetzt anfangen könnte, ihre Koffer in Deutschland auszupacken. Bis dahin war immer die Formulierung, wir leben hier in Deutschland immer mit gepackten Koffern. Erst seit die Synagoge da in München gebaut ist, hat Knobloch da ihre Meinung geändert. Ja, vielleicht an dieser Stelle einen kleinen Schnitt zum Thema russische Juden. Sie haben in der PowerPoint eben auch gesehen äthiopische Juden. Die israelische Einwanderungsbehörde hat uns in Hamburg gefragt, könnt ihr nicht helfen, äthiopische Juden mit nach Israel zu bringen, denn das sind doch eigentlich sowieso Christen. Erstmal habe ich mich gefreut. Erstmal habe ich mich erschrocken. Ich wusste nicht mehr so ganz genau, wo Äthiopien eigentlich war. Das Zweite habe ich mich gefreut. Offizielle jüdische Behörden fragen deutsche Christen in Deutschland nach Hilfe. Stellt euch das mal vor 60 Jahren vor. Da wären alle Beteiligten sehr schnell vor das nächste Kriegsgericht gekommen oder was weiß ich wie. Aber heute fragen Juden, ihr Deutschen seid doch so gut organisiert, könnt ihr da nicht helfen? Wie sind Juden überhaupt nach Äthiopien gekommen? Gibt es verschiedene Varianten. Also Äthiopien ist nach allgemeiner Auffassung das Land Kusch. Wenn im Alten Testament von Kusch die Rede ist, ist von dem Gebiet südlich von Ägypten die Rede und das ist das Hochland von Äthiopien. Schon Mose war mit einer Kuschiterin verheiratet. Nicht so erstaunlich, sind bildhübsche Frauen, aber seine Schwester Miria fand das ja überhaupt nicht so lustig und die haben sich dann ja auch prompt in die Haare gekriegt. Also Variante Nummer 1. Variante Nummer 2. Als Mose dann endlich loszog nach all diesen Plagen, hatten ein paar Leute ihr Handy nicht an und haben das alles gar nicht mitgekriegt, denn sie waren gerade in Südägypten beim Strohsammeln für die Steine, denn sie mussten das ja selber sammeln und hatten sich im ganzen Land Ägypten zerstreut. Und als sie das mitkriegten, waren die anderen schon weg. Was haben die gemacht? Sie sind ein bisschen weiter nach Süden an die Quelle des Blauen Nils gegangen, 2300 Meter hoch. Schönes gebirgiges Land, Äthiopien. Und schon waren sie da. Dritte Variante, Königin von Saba hat Salomo besucht. Und er gab ihr alles, was ihr Herz begehrte. Demzufolge gebar sie dann, also als sie in Äthiopien war, einen Sohn. Wenn man sich den Lebenslauf Salomos anguckt, spricht eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass er das so verstanden haben könnte. Alles gute Varianten. Und Haile Selassie hat sich immer als Nachkommen von Salomo verhalten. Übrigens in diesem Zusammenhang, weil Sie da ganz unkoscher einige jedenfalls gelächelt haben, warum geht bei den Juden die Herkunft über die Mutterseite? Absolut, genau. Bei der Erfahrung im Alten Testament, wer da mit wem alles und so weiter, bei der Mutter weiß man immer, wo das Kind herkommt. Nein, ist wirklich die offizielle Erklärung. Die Jungs kannten ihre alten Patriarchen schon. Also, Äthiopien. In Äthiopien hat es diese großen Ausreisewellen von Juden gegeben. Operation Mose, Operation Salomo 1991, so an einem Wochenende rund 18.000 oder was ausgeflogen wurden. Interessanterweise war der zuständige Konsul ein Jude, der in Köln Abitur gemacht hat. Hat mir natürlich auch einiges erklärt, warum das doch so gut gelaufen ist. Irgendwo ist die deutsche Organisation wohl doch noch was Besonderes. Jedenfalls, ich habe den kennengelernt, Misha Feldmann, vielleicht lässt sich mal eine Vortragsreihe mit ihm machen. Und insofern sind 100.000 äthiopische Juden in Israel. Aber gerade in Äthiopien, mit einer hochinteressanten christlichen Geschichte, ist nie kolonialisiert worden, außer ein bisschen von den Italienern mal, ist nie islamisch gewesen, starke koptische christliche Kirche, haben viele, viele Christen missioniert. Und sie haben auch die Juden missioniert. Und insofern gibt es eine große Zahl koptisch-orthodoxer Juden, die teilweise die Frauen sogar ein Kreuz auf die Stirn tätowiert haben. So, und diese Juden sind natürlich für Israel schwierig, weil es koptische sind. Klammer auf, übrigens genau wie katholische polnische Juden ein Problem sind. Denn im israelischen Einwanderungsgesetz steht drin, dass jeder, der sich selber zu Jesus als Messias entschieden hat, nicht unter das Einwanderungsgesetz fällt, weil er kein Jude mehr ist. Jemand, der offen sagt, ich glaube an Jesus, wird nicht nach Israel als Einwanderer eingelassen. An Jesus zu glauben, gilt staatlicherseits in Israel auch heute noch als leichte Form des Landesverrats. So, was macht man jetzt bitteschön mit diesen etwa 20.000 koptisch-äthiopischen, landlosen, verarmten Juden? Um die geht's jetzt gerade. Die Lösung ist eine sehr juristische, sehr einfache. Die haben sich ja nie selber für Jesus entschieden, sondern die sind ja quasi von ihren Eltern unmündig zwangsgetauft worden und demzufolge haben sie sich nicht für Jesus entschieden, also können sie konvertieren und können wieder zurück zum Judentum kommen. So, und das geschieht auch im relativ großen Stil in Gondar im Augenblick. Es werden in nächster Zeit 14.000 bis 15.000 nach Israel zurückkommen. Wir helfen, ich bin selber dreimal in Gondar gewesen inzwischen, wir helfen mit Zusatzernährung, weil 60% aller völlig unterernährt sind. Oh, das ist aber nett. Danke. Danke. Also wir helfen in dem Thema mit Ernährung. Sie haben so ein bisschen das Ernährungsprogramm gesehen. Wir haben eine christliche Ärztin in Gondar als Repräsentantin, die auch auf einem der Fotos drauf war, die einer Pfingstgemeinde angehört, was sie sehr gefährdet macht. Insofern werden Sie auch den Namen von ihr nirgends finden. Pentis werden verfolgt von den Kopten. Also Penti zu sein in Äthiopien ist Pentecostal, also Pfingstler ist gefährlich. Aber sie ist ganz hingegeben, Universitätsprofessorin vor Ort. Und Gott stellt die Mitarbeiter zur Verfügung. Und so wird, so Gott will und wir leben, jetzt monatlich, wöchentlich eine Maschine, monatlich 300 Juden nach Israel ausgeflogen. Ich werde in den nächsten 4 bis 6 Wochen mal wieder hinfahren. Es gibt jede Menge Probleme. Eine der größten Herausforderungen ist, was machen wir denn nun mit den Geschwistern, die sich wirklich zu Jesus bekannt haben? Wir können ihnen ja nun nicht helfen und sagen, ihr müsst Jesus verleugnen. Das können wir auch in Russland nicht. Was machen wir mit Juden, die an Jesus glauben? Sobald sie das sagen, sagt der Einwanderungsbeamte, danke, klappt die Akte zu und gibt sie ihnen zurück. Die Lösung ist eine ganz einfache. In dem Formblatt steht, sind sie religiös. Na, wenn wir Jesus kennen, sind wir nicht religiös, ne? Also schreicht man ein Nein. Punkt, Ende, aus, das war das Ende der Fragen. Wenn du ankreuzt, religiös, ja, dann bitte spezifizieren Sie. Orthodox, reformiert, dies oder das, dann bist du in der Diskussion drin. Das ist im Moment so der Weg. Ich sage Ihnen einen Weg, den mir ein deutscher jüdischer Beamter gesagt hat. Sage bitte euren Leuten, was immer das so genau sein möge, sage bitte euren Leuten, dass ich hier kein Seelsorgebüro bin. Ich bin ein israelischer Beamter, und ich stelle in meinem Büro die Fragen und sie sollen mir nicht erzählen, ob sie dies oder das und ob sie an Jesus glauben, das interessiert mich nicht. Wenn sie das hier sagen, hört mein Kollege mit, klappe ich die Akte zu und gebe sie ihnen zurück. Aber ich werde sie nie die Frage stellen. Also sag ihm bitte, sie sollen Klappe halten. Sie sehen, wo so Fußangeln in all dem sind und erinnern, und jetzt komme ich zum Schluss, erinnern sich dran an vielleicht das Ober- oder an das zurzeit oberste Staatsziel in Israel. Den Staat Israel zu erhalten mit einer jüdischen Identität. Und demzufolge ist es auch logisch, dass alles, was an dieser Identität, auch wenn es mit dem Messias ist, kratzt, dass es gefährlich ist. Aber Juden wären ja nun keine Juden, wenn es nicht wenigstens Witz darüber gäbe. Und das erzählen Juden einem Deutschen. Das hätten sie vor 60 Jahren mal machen sollen. Daran sieht man, dass Trösten, Heilung, Vertrauensbilden, dass das Früchte trägt. Also der Messias kommt, endlich, Halleluja, wo kommt er hin? Auf dem Ölberg. Also, der Ölberg ist erstmal nicht palästinensisch, oder glaubst du, dass der Messias mit einem palästinensischen Pass kommt? Also der Ölberg ist erstmal israelisch, nur damit wir uns da erstmal einig sind. Gut, also er kommt auf dem Ölberg und bei euch steht da doch in irgendeinem der Bücher drin, dass es wie ein Blitz sein wird von einem Ende der Erde zur anderen. Was heißt Blitz heute? Na ganz einfach, Breaking News on CNN. Alle Handys klingeln überall, Messias auf dem Ölberg. Was macht CNN? Hat eine nachtblondierte Reporterin und die hält ihm das Mikrofon unter die Nase. Messias, wir haben eigentlich nur eine Frage, die uns wirklich interessiert. Eine einzige Frage. Ist dies Ihr erster Besuch in Jerusalem? Oder ist es Ihr zweiter Besuch in Jerusalem? Was antwortet der Messias? Das ist ein jüdischer Witz. Junge Frau, das müssen Sie selber recherchieren. Das müssen Sie schon selber herausfinden. Guck mal, und das erzählen. Diesen Witz hat mir übrigens Rabbi Eckstein erzählt, also ein jüdischer Rabbi. Das erzählen Juden heute Christen in Deutschland. Und ich finde das enorm hoffnungsvoll. Ich finde das deshalb hoffnungsvoll, weil es zeigt, dass man über gewisse Fragen entkrampft reden kann und sich menschlich näher kommt. Sie wissen, dass wir an Jesus glauben. Anderes Beispiel, unser Reeder. Wir hatten Gebetstag in Hamburg, gleichzeitig Verhandlungen wegen unseres Schiffes. Mosche war da und naja, abends geht man natürlich essen und Mosche, ich kann heute nicht, ich kann erst ab 9, wieso, was ist hier mit denn los, was druckst du so rum? Ja, bei uns ist Stadtgebet heute. Stadtgebet, da komme ich doch hin. Ihr betet doch an Jesus, war Jude, vergiss das nicht. Ne? Also ich komme hin, Mosche kommt hin. Tolles Gebet, um 9 sind wir dann auch essen gegangen und meine Frau hat den Gebetskreis bis 10 weitergemacht. Frage an Mosche, wie war das denn so für dich? Du, das war toll und überhaupt, nur eins hat mir an dir nicht gefallen. Du hast die Bibel unter den Stuhl gelegt und man legt das Wort Gottes nicht auf die Erde. Mosche, entspann dich, ich habe das so hingelegt, dass das Neue Testament unten liegt, das war sozusagen isoliert. Erzähl doch nicht so einen Unsinn. Erzähl nicht so einen Unsinn. Das heißt, das hat ihn gestört. Hinterher gab es noch eine Diskussion, dass wir in der Bibel was angemalt hatten und Notizen reingemacht hatten, was ihm auch nicht gefiel. Wenn du fragst, Mosche, bist du ein religiöser Jude, sagt er nein. Er hat auch keine Kippa, aber wenn er betet, legt er eine Serviette auf den Kopf, weil er bei uns ja beten muss. So, aber das ist möglich, sowas heute zu machen. Und das bei unserer Geschichte. Und insofern ermutige ich sich, diese Kontakte einfach zu pflegen. Ich zeige Ihnen jetzt als Entspannung zum Abschluss noch eine kleine kurze Präsentation von Bildern aus Israel und das Lied dazu ist Horch, mein Geliebter, kommt aus dem Hohelied.